Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Das Deutsche Kaiserreich war erst vergleichsweise spät zur Kolonialmacht geworden. Allerdings hatte das Königreich Brandenburg-Preußen schon 200 Jahre zuvor einen Handelsstützpunkt an der westafrikanischen Küste eingerichtet und sich dort unter anderem am transatlantischen Sklavenhandel beteiligt. Waren das die Anfänge des deutschen Kolonialsystems? Gibt es eine Verbindungslinie zwischen Großfriedrichsburg und dem imperialen Kolonialismus im 19. Jahrhundert? Um diese Fragen gibt es Kontroversen, von denen Cornelius Wüllenkämper zu berichten weiß.
Die Suche nach den Anfängen des deutschen Kolonialismus beginnt auf der Fähre, die das Berliner Festland mit der Pfaueninsel auf der Havel beim Großen Wannsee verbindet. 1685 schenkte der große Kurfürst von Brandenburg, Friedrich Wilhelm I., das Eiland dem Alchemisten Johannes Kunkel. Der produzierte hier in einem Laboratorium Glasperlen, was damals als Geheimwissenschaft galt. Susanne Evers, Historikerin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, zeigt auf eine Moorwiese, die im Nebel verschwindet.
Man sieht, wenn man genau hinguckt, da wo der Boden sich ein bisschen neigt, da waren Gebäude von dem Laboratorium. Und vieles ist eben ausgegraben worden und ist jetzt in der Meierei.
In der historischen Meierei sind heute in Vitrinen und Schubschränken die Spuren der Glasperlenproduktion des Johannes Kunkel ausgestellt. Auch die Schenkungsurkunde von Kunkels Privatinsel aus dem Jahr 1685 ist erhalten.
Und da ist eben notiert, dass er hier auch Glasperlen herstellen darf, soll, kann. Die aber, schreibt der Kurfürst, die für mich und meine guineische Kompanie vorbehalten sind. Und damit ist klar, wofür diese Perlen da waren, nämlich als Handelsware.
Als großer Kurfürst von Brandenburg schickte Friedrich Wilhelm I. drei Schiffe an die westafrikanische sogenannte Goldküste, gründete 1682 die Brandenburgische Afrikanische Handelskompanie und errichtete im heutigen Ghana in vertraglicher Absprache mit den lokalen Machthabern die Festung Großfriedrichsburg. Die Anfänge kolonialer Unterdrückung? Der Historiker Ulrich van der Heyden hat dazu langjährig in Archiven und am historischen Ort in Ghana geforscht.
Das, was der große Kurfürst nämlich seinerzeit gemacht hat, war noch kein Kolonialismus, sondern es waren Überseegeschäfte, die er machen wollte. Und Großfriedrichsburg ist ein Stützpunkt, ein Handelsstützpunkt, der ein bisschen militärisch abgesichert war.
Gewalt habe es zwischen den Brandenburger Händlern und den lokalen Autoritäten nachweislich nicht gegeben, betont van der Heyden. Auch auf afrikanischer Seite hat man vom Handel mit den Brandenburgern profitiert, allen voran der schwarze Sklavenhändler und Kommandeur einer 20.000 Mann starken Privatarmee, Jan Conny. Connys Autorität ging so weit, dass er brandenburgische Handelskommissare absetzen konnte und die Festung Großfriedrichsburg später selbst übernahm.
Ich finde es auch wichtig, dass wir wegkommen von einem historischen Bild, wonach afrikanische Gesellschaften einfach homogen passive Opfer von europäischen Gesellschaften gewesen sein sollen. Das ist ein Geschichtsbild, das extrem eurozentrisch ist.
Meint der Züricher Historiker Roberto Zaug. Gehandelt wurde nicht nur mit den Glasperlen der Berliner Pfaueninsel, mit Spiegeln, Waffen und Stoffen, die man gegen Elfenbein und Gold tauschte, sondern auch mit versklavten Menschen. Der große Kurfürst Friedrich Wilhelm I. stieg mit Jan Connys Hilfe in den transatlantischen Menschenhandel ein und verschiffte bis 1717 19.000 Sklavinnen und Sklaven in die Karibik, um sie dort den etablierten Kolonialmächten zu verkaufen. Aus erhaltenen Handelslisten weiß Susanne Evers, welchen menschenverachtenden Zwecken Kunkels Glasperlen letztlich dienten.
Das ist tatsächlich aufgelistet, was man für einen Menschen sozusagen bezahlen musste. Und da hieß immer eine Kiste Whisky für einen Menschen. Das ist sozusagen die erste Zahlungsrichtung. Und dann kriegt man von allen Materialien, die dort verkauft wurden, die Anzahl für jeweils einen Sklaven. Also bei Glasperlen waren es, glaube ich, 50 Meter. Die sind ja immer auf Schnüren aufgezogen für vier Sklaven in einer Liste von 1690.
Der Sklavenhandel war keineswegs eine Erfindung der Europäer. Durch den Kolonialimperialismus, vor allem der Briten, Spanier und Franzosen, erfuhr der Handel aber einen enormen Schub. Und davon profitierte auch Friedrich Wilhelm I. Schwarze Menschen als Handelsware zu betrachten, dahinter steckte bereits die zutiefst menschenverachtende Anschauung, die 200 Jahre später zu den Exzessen kolonialrassistischer Gewalt, etwa in Belgisch-Kongo oder gegen die Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika, führte. Dass es dennoch keine historische Kontinuität zwischen dem Handelsstützpunkt Großfriedrichsburg und dem kolonialen Imperialismus der Kaiserzeit gibt, ist mittlerweile wissenschaftlicher Konsens. Das Bild der ersten deutschen Kolonie Großfriedrichsburg war die Erfindung einer Tradition, meint Roberto Zaug.
Die Idee, wonach dieser befestigte Handelsstützpunkt Großfriedrichsburg an der Küste des heutigen Ghanas im 17. Jahrhundert eine deutsche Kolonie gewesen sei, diese Idee ist das Produkt der kaiserzeitlichen Kolonialpropaganda.
Nicht nur die Nationalsozialisten pflegten das Bild des großen Kurfürsten als deutsch-kolonialen Pionier. Fatalerweise rekurrieren zuweilen auch Aktivisten des Postkolonialismus der Gegenwart auf diese Erfindung. Roberto Zaug sieht in dieser falschen Begrifflichkeit die Gefahr einer Übersimplifizierung, die dem Verständnis realer kolonialer Zusammenhänge und ihrer gewalttätigen Exzesse im Wege steht. Denn anders als im Falle der Herero und Nama, deren Arbeitskraft, Vieh und Land sich die Kolonisten des Kaiserreichs aneigneten, ging es in Großfriedrichsburg um einen überseeischen Dreieckshandel, der zwar auch auf Rassifizierung basierte, von dem aber keineswegs nur die Europäer profitierten.